Also, beim letzten Mal kamen die Leute aus Juda zurück. Es sind nicht unbedingt viele gewesen, aber tatsächlich um einiges mehr, als damals in die Verbannung gezogen sind. Und warum sind die alle aufgezählt? Weil es Gott wichtig ist, dass die Leute erwähnt werden, weil er sagen möchte, guckt mal, das sind diejenigen, die bereit waren, ihr altes Leben in Babylon aufzugeben. Das alte Leben, worin sie sich festgesetzt hatten, um zu sagen, ich fange dort etwas Neues an, wo Gott mich eigentlich haben möchte. Das ist nicht unbedingt einfach, vor allem je länger man dort gelebt hat. Aber sie sind trotzdem aufgebrochen. Und jetzt sind sie da und Kapitel 3 beginnt damit. Und als der 7. Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Zwei wichtige Dinge. Der 7. Monat. Das ist der Monat, in dem das Laubhüttenfest stattfindet. Also eins der drei großen Feste. Passafest ist für uns heute Ostern. Das Wochenfest ist Pfingsten. Das Laubhüttenfest ist nach der großen Dürrezeit das Fest, bevor dann die Regenzeit wieder anfängt. Das letzte große Erntefest. Und hat auch einen prophetischen Sinn. Also Passa, also Ostern eben und Pfingsten kommen. Und danach kommt die große Dürre für Israel. Die Dürre, in die sie tatsächlich gekommen sind, nachdem sie Jesus abgelehnt haben. Und jetzt bringt er sie allmählich wieder ins Land. Aber wie Hesekiel sagt, zuerst kommen sie halt noch, erstmal sind sie nur wie Knochen, dann werden sie zwar irgendwie Körper, aber sind noch leblos und dann kommt Gottes Geist am Ende in sie hinein. Und das ist das, was beim Laubhüttenfest passiert, also was das Prophetische bedeutet. Und ansonsten ist das Laubhüttenfest für die Israeliten als Rückblick alle Feste zusammen, die Gott ihnen gegeben hat bis dahin. Also eben, Passafest, er hat uns befreit aus der Sklaverei. Dann das Fest der ungesäuerten Brote ist eben auch mit der Befreiung aus der Sklaverei, erinnert auch an die Versorgung in der Wüste durch das Manna. Dann kommt das Wochenfest, also Pfingsten, wo sich die Israeliten daran erinnern, dass Gott ihnen das Gesetz gegeben hat. Für uns eben die Erinnerung, er hat uns das Gesetz in unser Herz gegeben durch den Heiligen Geist. Und das Laubhüttenfest ist schließlich, er hat uns aus Ägypten befreit, hat uns in der Wüste versorgt, hat uns sein Gesetz gegeben, hat uns hineingebracht in das verheißene Land und hat uns den Frieden gegeben. Und man könnte noch viel mehr Sachen dazu aufzählen. Also, dass Gott sein Volk komplett zur Ruhe gebracht hat. Und das ist das, was dann eben auch prophetisch noch aussteht. Im Hebräerbrief wird aus Psalm, müsste 95 sein, zitiert, dass Gott sagt, ich habe geschworen in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Weil eben Israel so fast von Unglauben, voll war vom Unglauben. Und dann heißt es aber in Kapitel 4, so ist nun doch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Diese Ruhe haben wir jetzt schon als Gemeinde in Jesus Christus. Und Israel wird diese Ruhe auch bekommen. Auch nicht abseits von Jesus Christus. Es gibt manche Christen, die dann sagen, Israels Rettung hat nichts mit Jesus zu tun. Nee. Da müssen alle durch. Aber da kommen auch alle durch. Und bei Israel ist sogar dann die Verheißung, ganz Israel wird gerettet werden. Das heißt nicht, dass alle Juden von damals bis heute gerettet werden, sondern alle Juden, die zu dem Zeitpunkt leben, werden gerettet werden. Und dann, dass der zweite Punkt da ist, versammelte sich wie ein Mann. Einmütigkeit ist sehr, sehr wichtig. Und das Interessante ist, gerade in der Apostelgeschichte kann man immer wieder sehen, dort, wo die Brüder einmütig waren, da ist was passiert. Ich habe vergessen, welcher Pastor es war, aber irgendein amerikanischer Pastor hat dann mal gesagt, ja, es war für Gott so wichtig, oh, jetzt sind sie mal einmütig, das ist so selten, da gebe ich extra was dazu. Weil allein schon die Apostel, also gerade politisch waren die ja so weit auseinander. Auf der einen Seite Matthäus, Schrägstrich Levi, der Zöllner, auf der anderen Seite Simon, der Zelot. Also sowas von weit auseinander, aber der Geist Gottes hat sie zusammengebracht. Und dann aber eben auch noch ungebildete Leute wie Petrus, also ungebildet aus Sicht der Pharisäer, aber auch gebildete Leute, weil Matthäus war eher auch ein gebildeter Mensch, der musste ja rechnen können und alles, musste Petrus ja auch, aber genau, also alles mit rein und plötzlich sind diese Leute sich einig geworden. Und das ist hier auch, sie haben sich zusammengefunden wie ein Mann. So machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder und bauten den Altar des Gottes Israel, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. So, wieder ganz viel zu erzählen. Also, Jeschua ist der hohe Priester. Der hohe Priester ist qua Amt ein Bild für Jesus. Also durch seine Kleidung und alles, also allein schon dadurch, dass er das Volk vor Gott vertritt und Gott vor dem Volk. Man kann dazu noch mehr lesen im Hebräerbrief übrigens, was der hohe Priester auch für uns bedeutet und alles. Und jetzt, sein Name ist Jeschua. Jeschua ist der hebräische Name Jesu. Das heißt, wenn wir hier jetzt eine griechische Bibel hätten, dann stünde da Jesus, der Sohn Jozadaks. Das ist schon mal herrlich. Jeschua, Kurzform von Jehoshua, das ist Josua. Also Josua hat ja auch das Volk ins verheißene Land gebracht. Gehört auch noch mit dazu, das ist das Herrliche dabei. Und dann ist er der Sohn des Jozadak. Jozadak oder Jehozadak heißt übersetzt, der Herr ist gerecht. Oder die Gerechtigkeit des Herrn. Jesus ist der Sohn des gerechten Gottes. Er ist der Sohn der Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, er verkörpert Gottes Gerechtigkeit. Und in Jesus haben wir nicht nur Gottes Gerechtigkeit, das ist das eine, wir sind Gottes Gerechtigkeit. Also Paulus schreibt das tatsächlich in 2. Korinther 5, 21. Gott hat ihn, also Jesus, der von keiner Sünde wusste. Jesus wusste nicht von der Sünde, er kannte sie nicht, er hat sie nicht in sich gehabt. Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Kann man übersetzen, dass Jesus tatsächlich die Sünde selber wurde oder dass er das Sündopfer wurde? Damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist für uns manchmal eine ziemlich dreiste Sache. Und wenn ich sage, du bist Gerechtigkeit Gottes, oder ich sage von mir selber, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, da schaltet sich mitunter mein Verstand ein und sagt, halt, Moment, das geht doch gar nicht, du bist doch ein Sünder. Ja, ich ohne Jesus bin ein Sünder. Aber in Jesus bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Und in Jesus steht mir alles zu, was Gott versprochen hat. Ohne Jesus stehen mir alle Sachen zu, die Gott angedroht hat, die Flüche. Aber in Jesus habe ich alles, was Jesus zusteht. Alles, was Gott versprochen hat. Denn, das schreibt Paulus am Anfang des 2. Korintherbriefs, in ihm ist auf alle Gottesverheißungen das Ja. Gibt es eine Gottesverheißung? Wunderbar. Darf ich diese Verheißung für mich annehmen? Bin ich in Jesus? Ja, ja. So einfach geht's. Und jetzt darf ich mal die Bibel durchforsten, was sind denn Verheißungen? Im Alten und im Neuen Testament. Alle Gottes Verheißungen. Und seine Brüder, die Priester, Serubabel, den haben wir beim letzten Mal schon gehabt, unter anderem Namen, ich muss gerade selber nochmal gucken, wie er da hieß. Sheshbazzar, genau. Also, ist derselbe Mensch. Das ist der Davidssohn. Der zwar nicht mehr König werden darf, Aber er ist der Davidsohn, er ist der Anführer des Stammes Juda. Also Jeschua, der durch sein Amt und durch seinen Namen ein Bild ist für Jesus, und Serubabel, der durch seine Nachkommenschaft ein Bild Davids ist, ein Bild Jesu ist, oder eben als Davidssohn. Die kommen an und was machen sie? Sie bauen den Altar Gottes, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Es gibt vier Brandopfer, eigentlich fünf, aber vier blutige. Das fünfte, das ist das Speis- und Trankopfer. Besteht aus dem besten Mehl, Wein und Öl. Weist wunderbar alles hin aufs Abendmahl. Und auch da, also das ist dann wunderbar, also das kommt immer dazu, wird bei jedem Opfer mit dazu gebracht. Und dann gibt es das Brandopfer. Das Brandopfer ist, um Gott die Ehre zu geben. Weil das Brandopfer wird komplett verbrannt, um zu zeigen, da ist nichts von meinem Fleisch, was irgendwie Gott zufriedenstellen könnte. Alles wird verbrannt. Das ist die komplette Hingabe. Die hat Jesus gegeben am Kreuz. Hat sich völlig hingegeben. Brandopfer, dann kommt das Dankopfer bei Luther oder Friedensopfer in anderen Übersetzungen. Bei diesem Opfer bekommt nicht nur der Priester was, sondern es bekommt auch derjenige, der opfert, etwas. Und der darf davon auch anderen abgeben. Und dann haben Gott, weil es dort geopfert wird, der Priester und derjenige, der opfert und all diejenigen, die er einlädt, haben Tischgemeinschaft. Tischgemeinschaft im Orient bedeutet, wir werden eins miteinander, weil wir von demselben essen. Das heißt, wenn ich vom Friedensopfer esse, werde ich eins mit meinen Brüdern, mit denen ich dabei bin, und mit Gott selber und mit den Priestern. Also, das ist das eine. Also, die Schlange hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von der Frucht esst. Und jetzt nutzt Gott dieses Denken, was sie damals haben, und sagt, ihr esst von dem Opfer und ich esse auch davon, also werden wir eins. Und es ist ja noch krasser, beim Abendmahl hat ja Jesus mit seinen Jüngern dabei gesessen und also die Jünger sind mit ihm eins geworden. Und das werden wir heute, weil wir immer noch vom selben Brot essen. Also egal, ob wir nun Matzen haben, ob wir die Oblate haben, ob wir Brot haben, das eigentlich mit Sauerteig oder Hefe ist, wo das ja eigentlich vom Passa her nichts ist, wir werden eins mit Jesus. Also wir werden wie Gott dadurch. Das ist, ne? Aber halt auf die richtige Weise. Und wenn ich mit jemandem Tischgemeinschaft habe im Orient, bin ich verpflichtet und eher für mich, dass wir füreinander einstehen im Kampf. Also ein Grund mehr für mich nochmal auch das Abendmahl wieder mehr zu pushen, weil Gott für uns kämpft. Dann gibt es noch das Sündopfer. Sündopfer bedeckt im Alten Bund die Sünde. Der Hebräerbrief sagt uns sogar, Jesus hat durch sein Opfer die Sünde abgeschafft. Und das Schuldopfer ist dort, wo ein Schaden entsteht, da gibt er noch mehr dazu. Also, das ist besonders schön bei Matthäus zu sehen. Jesus stirbt und die Gräber öffnen sich durch das Erdbeben, das passiert. Und dann mit Jesu Auferstehung reißt er gleich noch mehr Leute aus dem Tod heraus. Und die Heiligen, die in den Gräbern lagen, stehen plötzlich auf vom Tod. Und so gibt Jesus auch wesentlich mehr von dem wieder, was der Teufel uns gestohlen hat. Also, der Teufel hat uns bestohlen, denn der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Jesus hat gesagt, ich bin aber gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Und das macht er. Und das machen jetzt hier Jeschua als Bild für Jesus und Serubabel als Bild für Jesus. Jesus bringt uns das Opfer wieder. Und das ist auch das Gute und das Wichtige für die, das machen sie als allererstes. Bevor sie irgendwas anderes machen, sie beenden die 70 Jahre, in denen es keine Opfer gab. Denn das ist das eigentliche Gericht gewesen. Wenn sie aus Israel weggegangen wären, aber trotzdem noch Opfer gehabt hätten, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber 70 Jahre lang hat Gott ihnen nicht vergeben. Und jetzt haben sie wieder die Opfer und wissen, jetzt haben wir endlich wieder die Vergebung für unsere Schuld. Das hier ist übrigens nochmal, weil es ja im siebten Monat ist, wie es in Vers 1 hieß, da kommt auch der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Den haben sie noch nicht direkt feiern können. Zumindest nicht in dem Sinne wie später, weil Jeschua konnte nicht ins Allerheiligste, das gab es noch nicht. Aber sie haben schon mal angefangen damit und haben gesagt, so weit wie wir es können, machen wir es. Und das ist immer wieder das Geniale. Der Neuanfang fängt damit an, dass wir Jesu Opfer wieder neu wertschätzen. Es gibt Bewegungen, die dann sagen so, ach, das mit dem Kreuz, damit brauchst du uns gar nicht ankommen, erzähl uns was Ordentliches. Am Ende läuft alles wieder zum Kreuz und zur Auferstehung. Und wer das nicht kapiert, der läuft am Ziel vorbei. Und da kann es gleich sein, ob man aus der traditionellen Richtung kommt, ob man aus der charismatischen Richtung kommt, ob man konservativ ist, ob man liberal ist. Wenn das Kreuz nicht dabei ist, läuft man dran vorbei. So, Vers 3. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte. Denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Genau an derselben Stelle haben sie ihn aufgebaut. Und das ist übrigens heute noch ein Problem. Die Juden wollen den Tempel ja wieder aufbauen, aber das können sie nicht, weil genau an der Stelle die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom sind. Im zweiten, oder war es im dritten Jahrhundert, nee, im zweiten Jahrhundert nach Christus, gab es einen Kaiser, aber ich habe vergessen, wer es war. Der wollte den Juden erlauben, dass sie ihren Tempel wieder aufbauen. Aber die Feinde der Juden haben dann gesagt, nee, das wird problematisch. Wir zeigen dir auch wie. Sag den Juden, sie müssen den Tempel 10 cm weiter rechts aufbauen. Ging nicht. Haben sie nicht machen können. Weil sie gewusst haben, wir müssen es genau an der Stelle, die Gott uns gezeigt hat, aufbauen. Weil auch Gott sagt, das Opfer Jesu ist genau am Kreuz, nicht 10 Meter daneben. Wenn ich schon 10 Meter daneben bin, laufe ich in die Irre. Das ist engstirnig in einer gewissen Weise. Aber dafür habe ich in Jesus, in dieser Engstirnigkeit auf Jesus, habe ich eine Weite, die ich sonst nicht habe. Und die Brandopfer abends und morgens, morgens um 9, abends bedeutet um 15 Uhr, das sind die Eckdaten der Kreuzigung Jesu. Morgens Brandopfer, abends Brandopfer und mitten rein fallen alle anderen Opfer des Tages. Und wenn Jesus diese 6 Stunden am Kreuz hing, heißt das, in ihm sind alle Opfer auf einmal drin. Alle Opfer, die das Volk darbringt. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer da alle Tage nach der Zahl, wie es sich gebührt und jeder Tag es erforderte. Da hat Gott in 4. Mose 28, 29 hat eine Riesenliste aufgegeben, welche Tiere man an welchem Tag opfern soll. Hat auch seine Symbolik, das wäre viel zu lang, jetzt darauf einzugehen, aber es ist nochmal klar, sie gehen zurück zu dem, was Gott gesagt hat. Denn nicht nur ist eine Rückkehr zum Glauben, eine Erweckung, dass man Jesus wiederentdeckt, sondern auch das Wort Gottes, denn das beides geht ja Hand in Hand. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Die Bibel als Wort Gottes zeugt komplett von Jesus. Und je mehr ich aus diesem Buch auslege, desto mehr kapiere ich das auch. Also das ist fortschreitend, je mehr man das erkennt. Und das ist das Geniale dabei. Danach auch das tägliche Brandopfer und die Opfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn und was sonst einer dem Herrn freiwillig darbrachte. Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen. aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Also, der Tempel steht noch nicht. Das ist einmal nochmal symbolisch für das, was mit Ostern und Pfingsten passiert ist. Weil an Ostern, da hat Jesus das Opfer dargebracht. Oder also an Karfreitag hat er das Opfer dargebracht, an Ostern wieder auferstanden. Und damit ist zwar er als der Tempel unterwegs gewesen, aber der Tempel, den Gott danach haben wollte, der war noch nicht gebaut. Das kam erst zu Pfingsten, als er die Gemeinde gebaut hat. Und wir als Gemeinde sind ja Gottes Tempel. Also, als Jesus die Opfer, alle Opfer in sich dargebracht hat, da war der Grund des Tempels nicht gelegt. In dem Sinne nicht, dass er nicht die Apostel gemacht hat. Denn Paulus schreibt, die Apostel sind das Fundament. Also die Apostel und Propheten sind das Fundament der Gemeinde. Und Jesus selber ist der Schlussstein. Also der Eckstein kann einmal der erste Stein sein, nachdem man sich alles ausrichtet. Das ist schon wichtig. Und er ist der Schlussstein. Der allerletzte, der dem Ganzen die Krone aufsetzt. So. Und sie gaben Geld den Steinmetzen und Zimmerleuten. Das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch. Oder bei Josia auf alle Fälle. Steinmetze, Steine reden von dem, was Gott für uns getan hat. Wie die Steine in Josua nach der Jordanüberquerung. Und die Zimmerleute, die handeln mit dem Holz. Geht wieder aufs Kreuz. Also Steine, unser eigenes Zeugnis. Das Kreuz, was Jesus getan hat. Und beides gehört zusammen, um die Gemeinde aufzubauen. Und sie gaben den Speise und Trank und Öl den Zimmerleuten, den Leuten von Sidon und Tyros, damit sie Zedernholz vom Libanon zur See nach Jaffo brächten, wie es ihnen Kyros, der König von Persien, erlaubt hatte. Zedernholz? David hatte ja Gott ein Haus aus Zedernholz bauen wollen. Das hat Salomo dann machen dürfen. Die Zedern sind auch ein Bild für uns als Gläubige. Psalm 92 heißt es, der Gerechte wird blühen oder wird wachsen wie der Palmenbaum, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er wachsen. Der Palmenbaum hat seine Wurzeln ganz tief. Dadurch kann ihn kein Sturm angreifen und dadurch kann ihn auch die Dürre nicht angreifen. Übrigens, Palme auf Hebräisch heißt Tamar. Wenn ihr irgendwo eine Tamar oder Tamara kennt, könnt ihr ja den Vers dann sagen. Oder wie eine Zeder auf dem Libanon. Zedern auf dem Libanon, die haben ziemlich, ziemlich flache Wurzeln. Und es stürmt einigermaßen dort beim Mittelmeer. Die Bäume fallen trotzdem nicht um, weil die Bäume ineinander wachsen. Also die Wurzeln wachsen ineinander und halten sich so gegenseitig fest. Und das ist wieder das, warum der Tempel aus Zedernholz gemacht wird, vom Libanon eben, weil wir einander festhalten sollen. Allein fallen wir gerne um, aber wenigstens mit einem anderen zusammen, wenn nicht sogar noch mit mehreren, fallen wir nicht mehr um. Weil wir uns gegenseitig wieder das Wort Gottes hinhalten und gegenseitig zeigen, guck mal so, guck mal so, guck mal so. Weil der eine den Aspekt besser sieht, der andere sieht den Aspekt besser. Und sie bringen sie übers Wasser nach Jaffo. Jaffo, das ist Joppe. Dort, wo, also einmal der Ort, an dem Jona weg wollte. Und es ist der Ort, an dem Petrus die Vision hatte, mit dem Tuch, das runterhing, wodurch er dann wusste, ich soll und darf zu den Heiden gehen und denen das Evangelium verkünden. Jaffo heißt auf Hebräisch, oder ist das hebräische Wort für schön. Auch übrigens das Wort für die Orange. Also Jaffa Cake. Das sind diese Dinger, ne? mit Orange drin. Das sind die schönen Kuchen. Weil es schön ist, für Gottes Haus da zu sein. Jetzt sehen wir in Vers 8. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit im Hause des Herrn leiteten. Also, ein Jahr lang Opfer darbringen und dann wurde gebaut. Es braucht manchmal ein bisschen, bis wirklich aufgebaut werden kann. Das waren die Vorbereitungen, die sie haben treffen können. Sie haben gesagt, zuallererst fangen wir mit den Opfern an. Sonst wird das gar nichts. Und haben angefangen, sich vorzubereiten. Manchmal denken wir, jetzt kommen wir doch zurück zum Haus Gottes. Kommen zurück an seinen Tisch. Jetzt bin ich schon ein Jahr dabei. Jeden Tag wieder die Opfer. Jeden Tag komme ich an den Tisch des Herrn. Irgendwie hat sich immer noch nichts getan. Und dann zu sagen, ja, aber es braucht manchmal. Es gibt Dinge, die Gott noch vorbereiten muss. Dass halt erstmal das Holz ankommen muss. Dass die Steine ankommen. Das muss Gott vorbereiten. Aber wenn es dann kommt, dann kann man auch anfangen. Und in diesem Fall ist es halt das zweite Jahr, in dem sie da sind. Kann mal länger dauern, kann mal weniger lang dauern. Das sind die Dinge, die wir im Hinterkopf behalten müssen. Weil die hätten sich sagen können, ja nee, wir haben das Haus immer noch nicht angefangen zu bauen, gehen wir wieder zurück nach Babel. Also wäre bescheuert gewesen, aber wir machen das manchmal. Dass Gott uns ein Versprechen gegeben hat, ich stelle das wieder her bei dir, aber weil wir so lange nichts sehen, weil Gott im Hintergrund arbeitet, sagen wir irgendwann, ach, ich lasse es, ich gehe jetzt den Weg der Welt und versuche es mir dadurch zu holen. Ist aber blöd. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern, Kadmiel, Binui und Hodavia, ich könnte die Namen erklären, aber ich hab sie mir zum einen nicht angeguckt, aber warum sollt ihr nicht auch was zu tun haben? Also, die Namen sind nicht ohne Grund da und sie haben eine Bedeutung, nochmal in Bezug darauf, was es bedeutet, den Tempel zu bauen. Aber ich habe es zum einen nicht nachgeguckt und zum anderen, guckt mal selber nach, wenn ihr drauf kommt und wenn ihr dran denkt, da steckt tatsächlich nochmal mehr drin, als wir uns denken. Und sie traten einmütig an, da haben wir wieder diese Einmütigkeit, die wir am Anfang hatten, wo Gott dann wirkt. Dazu die Söhne Henadads mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtkleidern mit den Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf und mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Der Grund wurde gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Christus. Sind nicht die Apostel das Fundament? Ja, die Apostel und Propheten. Zeugen von Jesus. Also das sind unterschiedliche Bilder, die Paulus verwendet. Alles geht wieder auf Jesus hin. Und nachdem Gott den Grundstein gelegt hat, dass Jesus ganz klar da ist, kommt der Lobpreis. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass man den Lobpreis nach der Predigt haben muss oder vor der Predigt. Ich finde eigentlich praktischer sogar vor der Predigt, weil man dann schon eher mit Gott im Gespräch ist. Aber auch danach ist völlig in Ordnung. Das Wichtige ist aber wieder, weil der Grund gelegt ist. Und dann geht es um diesen Grund. Es muss nicht unbedingt jedes Lied aufs Kreuz zu gehen, aber im Kern muss es darum gehen. Also es darf auch um alles Mögliche gehen. Also sonst könnte man zum Beispiel Geh aus mein Herz gar nicht unbedingt singen. Weil da geht es nicht wirklich ums Kreuz. Da geht es zwar am Ende um die Ewigkeit, aber ansonsten, also das Lied müsste man rausstreichen. Aber dann halt die Lieder reinbringen, die ums Kreuz gehen und dann tatsächlich kann man noch mehr dazu nehmen. Und dann passt es wieder. Also ausgehend von dem einen und dann kann es ums andere alles noch dazugehen. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich über Israel. Also gütig oder freundlich kann man auch übersetzen. Das gibt es bei ganz vielen Psalmen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Also nicht irgendwas anderes, sondern weil der Grund gelegt ist. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden. Denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte. Die einen weinen über das, was verloren gegangen ist. Die anderen freuen sich über das, was wiedergekommen ist. Beides gehört zusammen. Und das Interessante ist, Haggai nimmt das auf. Und er sagt mir, guckt mal, dieser Tempel, das Haus sieht aus wie nichts. Und dann gibt er aber die Verheißung, die Herrlichkeit dieses Hauses wird größer als die Herrlichkeit des vorigen. Dann wird der Tempel wird dann später aufgebaut, dauert noch ein bisschen länger. Und eigentlich ist nicht wirklich was davon da. Also das Haus ist viel kleiner und überhaupt. Aber zum einen ist dann durch Herodes den Großen das Projekt angefangen worden. Das ist übrigens erst nach der Zeit Jesu richtig fertig geworden. Der Tempelbezirk war riesig groß. Allein schon das, was umzäunt war, der äußere Vorhof des Tempels, der war so groß, dass man alle Kathedralen Englands hineinstellen könnte und man hätte immer noch Platz. So groß ist das Ding. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Ich könnte Tacitus gewesen. Irgendein Geschichtsschreiber aus der Zeit hat gesagt, wer dieses Haus nicht gesehen hat, der hat nie was Schönes gesehen. Das war zu Jesu Zeit. Das ist das eine, das ist die Herrlichkeit des Hauses, des zweiten Tempels, die Herrlichkeit des ersten Tempels überschatten sollte. Aber dann sollte es noch eine größere Herrlichkeit geben, weil Gott ist zwar nicht eingezogen in den zweiten Tempel, ist er nie, aber Gott als Mensch, Gott zum Angucken, ist in diesen Tempel gegangen. Jesus selber ist in diesen Tempel gekommen. Und das war die größte Ehre überhaupt. Also, Salomos Tempel, Gott hat innen drin gewohnt im Tempel, das war natürlich toll. Und das haben sie alles jetzt nicht gehabt. Also, wirklich ganz, ganz, ganz basal alles dabei, ohne die Herrlichkeit Gottes. Aber plötzlich kommt Gott selber und man kann ihn anfassen. Also das Haus hat dadurch eine größere Ehre bekommen, als das Haus davor. Aber weil ihn das Volk abgelehnt hat, darum ist noch schneller das Gericht gekommen und hat noch länger gedauert. Dauert bis heute an, dass kein Tempel da ist. Kapitel 4 sind wir jetzt. Und mal gucken, wie weit ich komme. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Also es wird ganz bewusst gesagt, sie sind die Widersacher. Aber sie kommen an und sagen, wir wollen mitbauen, wir verehren euren Gott auch. Und seit wann? Seit der Zeit Asarhadons, das sind die Leute, die in 2. Könige 16 erwähnt werden. Das sind die Samariter. Oder was? 2. Könige 17? Jetzt bin ich mir gerade selber nicht mehr sicher. 16 oder 17? 17. Gut, dass es die Fußnoten gibt in der Bibel. Das sind die Samariter. Oder Samaritaner, je nachdem, welche Variante man nimmt. Das Mischvolk. die schon irgendwie Gott angebetet haben, aber sie sind doch nicht ganz dabei. Und die stehen in diesem Fall für den Kompromiss. Es ist manchmal so einfach, wenn man sagen kann, ja, damit hätten wir doch was. Nehmen wir das doch. Und dann verkennen wir aber dabei, dass Gott eigentlich was anderes dafür für uns im Sinn hat. Dass er sagen möchte, nee, ihr macht das alleine. Ihr nehmt nicht die Mittel der Welt, auch wenn das nach außen fromm aussieht. Das ist nämlich eine der Sachen, die der Teufel immer wieder bei uns versucht. Es sieht gut aus. Und dann kommt die Welt bei uns an und sagt, guck mal hier, das ist doch eigentlich gut. Das muss man doch als Christ machen. Und dann sagen wir, ja, nee, stimmt, das muss ein Christ eigentlich machen und tappen damit in die Falle. Und das schafft der Teufel wunderbar. Er nimmt etwas, das wir als Christen eigentlich machen sollen, aber hat es so verdreht, dass wir denken, wir folgen dem Wort Gottes, aber wir laufen ihm trotzdem hinterher. Also er kommt bei uns ein mit der Nächstenliebe. Und wir sagen, ja, das stimmt, aber in dem Fall ist diese Nächstenliebe nur ein Nachgeben dem, was der Teufel eigentlich von uns will. Und wir arbeiten plötzlich gegen Gott. Da braucht es Weisheit. Da braucht es die Gabe der Geisterunterscheidung. Dazu braucht es, dass wir ständig im Wort Gottes sind, ständig mit ihm im Gespräch sind, damit er uns zeigen kann, hier und dort und überhaupt. Dass er uns zeigen kann, ja, das sieht eigentlich gut aus. Es sieht ganz gut aus, dass die Leute von draußen ankommen wollen und mithelfen. Können wir jetzt auch noch ganz dafür viel drüber sagen, wer jetzt mithelfen darf in der Gemeinde, beim Gemeindebau. Und dann sagt Gott, es sieht eigentlich gut aus. Aber lass die Finger davon. Solange Gott nicht selber was sagt. Es kann auch manchmal sein, dass Gott sagt, du nimmst die Leute jetzt mit dazu. Und ich selber sage, ja, aber die gehören doch gar nicht dazu. Und dann sagt Gott, ja, aber ich will sie dabei haben, damit sie das Evangelium hören. Gibt es auch Beispiele für in der Bibel. Aber hier in diesem Punkt ist tatsächlich, nein, die haben nichts damit zu tun. Warum? Weil sie zwar den Gott Israels auch anbeten, aber ihm nicht komplett folgen. Die haben immer noch ihre anderen Götter. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das zu Jesu Zeiten auch noch so war, aber wenigstens zu dem Zeitpunkt, die hatten ihre Götter und haben den Gott Israels auch gehabt. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen, es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyrus, der König von Persien, geboten hat. Nur diejenigen unter Jeschua und Zerubabel, den beiden, die ein Bild sind für Jesus, nur unter Jesus geht das Ganze. Übrigens, nochmal, es kommt mir jetzt gerade erst richtig in den Sinn. Warum sind es zwei Leute hier? Weil Salomo war ja, ne, hat ja einzeln gereicht schon. Das eine ist Zerubabel, der Davidsohn nach dem Fleisch, und Jeschua als Davidsohn nach dem Geist Gottes. So wie Jesus wahrer Mensch ist und wahrer Gott. Also er ist der Sohn Davids, aber er ist auch der Sohn Gottes. Und das beides mit hinein, wo wir die Gemeinde bauen wollen, mit Jesus als nur dem Sohn Gottes, da kommen wir in die sogenannte Gnosis hinein. Das ist eigentlich sogar eine griechische Philosophie von vor Jesus, aber sie hat sich ganz schnell ins Christentum eingeschlichen. Ganz grob in der Gnosis heißt es, es gibt eigentlich zwei Götter. Einen, der hat das Materielle geschaffen, das ist der Böse. Und einen, der hat das Geistliche geschaffen, das ist der gute Gott. Und nur das Geistliche ist gut, das Materielle ist böse. Und da gibt es dann verschiedene Ausprägungen davon. Und die Gnosis zeigt sich zum Beispiel darin, dass man sagt, ja, ich habe zwar diesen Körper, aber ich bin nicht dieser Körper. daraus kommt dann zum Beispiel ganz viel mit dieser Gender-Verwirrung, dass jemand als Mann sagt, ich habe zwar diesen Männerkörper, aber ich habe den falschen Körper, ich bin eigentlich eine Frau. Das ist halt falscher Geist im falschen Körper. Aber Gott sagt, nein, nein, du bist alles. Weil auch Jesus beides ist. Und die andere Irrlehre ist in der frühen Kirche vertreten worden durch Arius und seine Nachfolger waren die Arianer. Und heute finden wir das zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas im Ansatz. Jesus ist nur Mensch. Oder halt ist nur Geschöpf. Bei den Zeugen Jehovas ist Jesus ein Geschöpf. Also er ist zwar auch Mensch geworden, aber genau. Aber die Arianer haben gesagt, Jesus ist nur ein Mensch. Da ist nicht Gott mit dabei. Was Göttliches, aber nicht Gott selber. Und das sind die beiden Sachen, wo man runterfallen kann vom Pferd. Aber hier, die Gemeinde wird nur da gebaut, wo wir Zerubabel und Jeschua haben. Wo wir Jesus als wahren Menschen und wahren Gott haben. Und auch da wieder könnte ich ganz viel drüber erzählen, warum beides wichtig ist. So viel nur kurz. Nur Gott kann unsere Sünden vergeben. Aber nur der Mensch kann für die Menschen selbst einstehen. Und darum ist Jesu Opfer so wichtig, dass er als Mensch und als Gott gestorben ist. Weil er nur als Gott vollkommen das alles bezahlen konnte, aber nur als Mensch die volle Hingabe geben konnte, weil er sein Leben geopfern konnte. Gehört noch wieder ganz viel mehr dazu. Aber so, das ist der Kern. Und Jesus in seiner Menschheit und Gottheit lehnt das ab, diesen Kompromiss. So, da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Da kommt dann der Widerstand. Sie haben das Richtige gemacht. Aber dann, wo der Teufel nicht von drinnen zerstören kann, kommt er von draußen an. Und tatsächlich, 5 Jahre lang haben sie nicht weitergebaut. Oder 4 Jahre haben sie nicht weitergebaut. Also sie sind, im Moment, Entschuldigung, hab falsch gemacht, 537 durften sie zurückkehren. 536 haben sie dann angefangen. Und dann war es 15 Jahre lang, die sie nicht weitergebaut haben. 520 vor Christus traten Haggai und Sacharja auf. Das kommt aber im nächsten Kapitel erst. Und wahrscheinlich komme ich auch heute gar nicht ganz bis zum Ende. Also ich will die Zeit heute einhalten, nicht das Kapitel. So. Und als Darius, der König von Persien, ist übrigens nicht der Darius, der im Buch Daniel erwähnt wird. Das ist ein Unterkönig bei Daniel. Der heißt auch Darius, ist aber ein Meder. Und der Darius, der hier erwähnt wird, ist Darius der Zweite. Der hat halt im Jahr 1520 regiert. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend mit den Namen, aber das ist, genau, man muss einfach, da in dem Fall hilft tatsächlich, weltlichen Zeitstrahl daneben liegen hat. Zeitleiste ist auch, genau, gut. Und als Ahasveros König war, Ahasveros oder griechische Variante Xerxes, das ist der Mann der Esther. Im Anfang seiner Herrschaft schrieb man eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Ich bin gerade nicht ganz sicher bei all den Sachen. Das macht nichts. Ich muss halt nur das auslegen, was ich sagen kann. Und zu den Zeiten des Artachschastas, das ist der dann später Nehemia geschickt hat, schrieben Bischlam, Mitredat, Tabeel und ihre Genossen an Artachschasta, den König von Persien. Der Brief war in aramäischer Schrift gehalten und ins Aramäische übertragen. Und an diesem Punkt wechselt jetzt übrigens der Text im Urtext ins Aramäische. Die zitieren den Text wörtlich. Ist unpraktisch, wenn man nur Hebräisch an der Uni gelernt hat oder so und dann plötzlich so, ich verstehe ja gar nichts mehr. Aber eben, das hier ist jetzt eben eins der Bücher, das dann für längere Zeit aramäisch ist, wie das Buch Daniel übrigens auch. Der Kanzler Rehum und der Schreiber Schimschai schrieben einen Brief gegen Jerusalem und an den König Artaxaster. Es ist jetzt ein Bild für den Teufel, der uns verklagt. Ganz deutlich nochmal zu sehen im Sacharja-Buch Kapitel 3, da wird Jeschua, der hohe Priester, hingestellt, den der Teufel anklagt. Und er hat jedes Recht dazu. Das, was die jetzt machen, ist, sie sagen tatsächlich das, was sich Israel hat zu Schulden kommen lassen, was sich Juda hat zu Schulden kommen lassen. Und alles stimmt. Und beim nächsten Mal kommt dann, ja, aber es gibt ein neues Wort Gottes. Es gibt einen neuen Gerichtsspruch, nämlich, dass Jesu Blut drüber steht. Jetzt ganz grob. Aber jetzt eben, wie Rehum, der Schreiber, und Schimschai, der Schreiber, und die anderen Genossen, also hat nichts mit Sozialismus zu tun. Genossen ist tatsächlich ja, die gleich denken oder die halt in die gleiche Richtung gehen. Das ist bloß bei uns heute anders gefärbt. Die Befehlshaber, die Schreiber, die Beamten, die Männer von Erech, von Babel, von Susa, das sind die Elamiter, also die Perser, und die anderen Völker und der große und berühmte Asenapar hergebracht und in den Städten Samarias und an den anderen Orten jenseits des Jordans angesiedelt hat. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den sie an ihn sandten. An König Artaxaster, deine Knechte, die Männer jenseits des Euphrat. Und nun sei dem König kundgetan, dass die Juden, die von dir heraufgezogen sind und zu uns nach Jerusalem gekommen, die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen. Sie haben begonnen, die Mauern zu errichten und die Fundamente sind schon gelegt. So sei nun dem König kundgetan, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern wieder errichtet werden, so werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben und zuletzt wird es den König Schaden bringen. Weil wir aber das Salz des Königshauses essen und die Schmach des Königs nicht länger sehen wollen, darum schicken wir hin und lassen es den König wissen. Man lasse in den Chroniken deiner Väter suchen, so wirst du in den Chroniken finden und erfahren, dass diese Stadt aufrührerisch ist und Königen und Ländern Schaden gebracht hat und man in ihr auch von alters her Aufruhr gemacht hat. Darum ist diese Stadt auch zerstört worden. Und nun tun wir dem König kund, dass du hernach nichts behalten wirst von dem, was jenseits des Jordans Euphrat liegt, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern wieder hergerichtet werden. Der Teufel klagt an. Und zum einen, und er sagt, das ist ein rebellisches Volk. Und das kann er über jeden von uns sagen. Total rebellisch, nichts Gutes dabei. Aber dann geht er noch weiter und spinnt es noch weiter. Das hat er bei Hiob gemacht, das macht er bei uns auch und versucht uns noch schlechter zu machen. Also bis zu einem bestimmten Punkt hat der Teufel recht. Und an manchen Punkten kann ich sagen, vielleicht hat er sogar recht, wenn er weitergeht, weil in mir ist das Potenzial, dass ich schlimmer sein kann als Hitler, wenn man mich lässt. Oder schlimmer als Hitler und Stalin zusammen. Aber auf der anderen Seite, ich bin halt nur so weit gegangen. Aber tatsächlich kommt dann das, was kommen muss, von dem, was das Gesetz her sagt. Also vom Gesetz her hat der Teufel recht und jetzt spricht gewissermaßen das Gesetz, das uns verdammt. Da sandte der König folgende Antwort an Rehum, den Kanzler, und Schimschai, den Schreiber, und ihre anderen Genossen, die in Samaria wohnen und in allen Orten jenseits des Euphrats, Friede zuvor. Und nun, der Brief, den ihr uns zugesandt habt, ist mir Wort für Wort vorgelesen worden. Und auf meinen Befehl hat man nachgeforscht und man fand bestätigt, dass diese Stadt von alters her gegen die Könige sich empört hat. Und Aufruhr und Abfall ist in ihr geschehen. Auch hat es mächtige Könige zu Jerusalem gegeben, die geherrscht haben über alles, was jenseits des Euphrat ist, so dass ihnen Steuern, Abgaben und Zoll gegeben wurden. So gebt nun den Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit die Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir der Befehl gegeben wird. Seht euch vor, dass ihr nicht lässig darin werdet, damit nicht den Königen großer Schaden entstehe. Wenn der Teufel mit seiner Anklage hereinkommt und wir ihm einfach nur zustimmen, Also er kommt an und sagt, ups, du hast heute dies und das und jenes gemacht und damit gegen Gott und Menschen gesündigt. Kann ich sagen, ja, stimmt. Dabei bleibe ich stehen. Und dann kann bei mir nichts weiter gebaut werden. Dann muss Gott, was das angeht, sagen, wenn ich nur dabei bleibe, ja, stimmt, kommt nichts. Dann bin ich in Römer 7. Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ich armer, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem so schreibt es Paulus nicht, aber ich sage es jetzt in meinen Worten, aus diesem verdammten Leib. Ja, ich habe geflucht im Bibelabend. Stimmt aber auch in einer Weise. Ich schlage jetzt den Bogen schon mal fürs nächste Mal. Das nächste ist nämlich dann, ich komme dann aber in Römer 8 an, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und nach dem Vers geht Paulus dann weiter, was der Heilige Geist alles in uns wirkt. Und am Ende des Kapitels 8 ist eben auch, wer will verdammen? Christus ist hier, der gerecht macht, der uns vor dem Vater vertritt. Das kommt beim nächsten Mal dann rein. Wo ich das annehme, dass Jesus mich vertritt, dass ich in Jesus Christus bin, dass der Heilige Geist für mich wirkt, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin, wie wir es am Anfang heute hatten, da kann dann das Reich Gottes wieder in mir gebaut werden. Da kann das Reich in der Gemeinde gebaut werden. Da, wo wir nicht auf unseren Sünden weiter sind, sondern wo wir Jesu Vergebung annehmen. Wo wir einander vergeben. Wo wir vom Kreuz her leben und von dem, was der Heilige Geist in uns wirkt. Aber wo wir erstmal nur bei der Sündenerkenntnis sind und da stehen bleiben, haben wir das Gericht. Da sind wir unter dem Fluch. Da sind wir in Galater 3, vor Vers 13. Als nun der Brief des Königs Artaxasta gelesen wurde von Rehum und dem Schreiber Schimschai und von ihren anderen Genossen, zogen sie eilends hin nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt. Der hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Also, dort, wo wir unsere Sünde vorgehalten kriegen und da bleiben, kann nichts passieren. Und da sind die jetzt. Da spricht das Wort des Königs hinein, ja, tatsächlich, ihr habt gesündigt, ihr kommt nicht weiter. Das ist natürlich der Teufel, der uns da anklagt. Und solange wir da zuhören, können wir uns richtig in die Verzweiflung hineinsteigern. Und dann können wir sagen, ja, es geht in unserer Gemeinde nicht voran, weil wir gesündigt haben, weil hier dies und das und jenes nicht funktioniert. Wir sind halt einfach immer noch so aufmüpfig. Und kommen nicht weiter. Dann braucht es wieder die Propheten Gottes, die hineinkommen, also Haggai und Zacharia. Da kommen wir beim nächsten Mal dann mehr dazu natürlich. Die uns wieder daran erinnern, Moment mal, Gott hat euch gesagt, baut den Tempel. Gott hat euch diesen Auftrag gegeben. Er hat euch ein neues Wort gegeben. Nicht das Wort, das euch in die Verdammnis gebracht hat, sondern das Wort, das euch wieder herausgebracht hat. Das Wort, das ihr in Jesus Christus habt. Und nur so viel, Haggai, heißt mein Feiertag. Oder meine Feiertage, kann man es auch übersetzen. Wahrscheinlich, weil Haggai an einem Feiertag geboren wurde. Zacharia, Gott oder der Herr gedenkt, oder auch Gedächtnis des Herrn. Das ist das, was wir beim Abendmahl tun. Da, wo wir ihn feiern, da, wo wir seiner gedenken, da wird das Haus aufgebaut. Da gehen wir wieder daran, dass wir weiterkommen. Dass wir seine Vergebung annehmen, dass wir nun von fortan mit ihm weiterbauen, nicht aus eigener Kraft, wo nicht Gottes Urteil über uns steht, sondern dass wir weitermachen können. Das ist das Wichtige. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du für uns deine Opfer dargebracht hast. Dass wir in dir das alles haben. Und du rufst uns immer wieder an deinen Tisch und sprichst uns zu, dass du uns hilfst. Hilf du uns, das immer und immer wieder anzunehmen, damit wir nicht bei dem bleiben, was uns der Teufel vorhält, zu Recht, sondern dass wir bei dem bleiben, was du uns gegeben hast, deine Gerechtigkeit, damit wir vom Vater alles erwarten können, was du uns verheißen hast. Amen.